Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Wulf Kirsten und Sylvia Schwab. Die Liste ihrer Bücher ist lang, Wulf Kirsten. Ihre erste Veröffentlichung stammt schon aus dem Jahr 1968. Viele Gedichtsammlungen sind dabei, Bände mit Erzählungen, Reden und Aufsätzen, außerdem Kindheitserinnerungen. Sie haben aber auch Gedicht und Erzählungen anderer, zum Teil recht unbekannter Autoren herausgegeben. Dazu Volkslieder und Balladen, Märchen und Briefe. Wie würden Sie sich selbst nennen? Würden Sie sagen, Sie sind ein Schriftsteller, ein Autor, ein Herausgeber?
Ich bin Schriftsteller, hauptsächlich Lyriker, der auch anderes getan hat. Aber auch die Prosa, die ich schreibe, lassen erkennen, dass ich Lyriker bin.
Und was unterscheidet den Lyriker jetzt von einem Dichter?
Dichter wird man heutzutage viel zu oft genannt. Ich lasse mich nicht gern Dichter nennen. Ich verwende den Begriff für berühmte, tote Lyriker hin und wieder auch, aber ich selbst möchte nicht als Dichter herausgestellt werden.
Also ist ein Stück Bescheidenheit auch dabei.
Nein, ich bin ja nicht nur also Dichter, das ist eher etwas ja Einengendes. Ich bin ja hauptsächlich Herausgeber und habe mich um viele Autoren gekümmert, wie schon gesagt wurde. Also Schriftsteller ist treffender.
Ja, Sie sagen selber auch Herausgeber und ich würde sehr gern jetzt zuerst mit Ihnen über ein ganz besonderes Werk Ihrer Herausgeberschaft sprechen. Gerade ist nämlich der Band erschienen, Beständig ist das leicht Verletzliche. Ein sehr schöner poetischer Titel, ein gewichtiger Band, er hat über 1100 Seiten und ich habe ihn mal auf die Waage gelegt, er wiegt 1,7 Kilo. Das ist eine Sammlung deutschsprachiger Lyrik von Nietzsche bis Celan. Sie haben sie herausgegeben und es ist eben nicht Ihre Lyrik, sondern Fremde, im Ammann Verlag erschienen und enthält Gedichte aus dem Zeitraum von 1880 bis 1945. Warum haben Sie Gedichte gerade aus diesem Zeitraum gesammelt?
Das ist ganz leicht zu erklären. Ursprünglich war vorgesehen, diese Anthologie im Aufbauverlag, wo ich Lektor war, erscheinen zu lassen. Ich war ein sehr langsamer Arbeiter und über meiner Langsamkeit ist die DDR zugrunde gegangen. Und ich wurde als Autor und Herausgeber und Lektor im Aufbauverlag über Bord geworfen. Als Lektor hatte ich mich schon etwas eher verabschiedet. So, und die Anthologie war im Grunde schon 1988 weitgehend abgeschlossen. Und die Einengung auf diesen Zeitabschnitt hatte mit meinem Arbeitsgebiet im Aufbauverlag zu tun. Ich habe mich sehr intensiv mit frühem 20. Jahrhundert beschäftigt und mit Exilliteratur, bis zur Exilliteratur 45. Die Exilliteratur geht ja weiter. Im Grunde ist die bis heute nicht abgeschlossen. Es erscheinen immer wieder Erinnerungen von Autoren, die Deutschland verlassen mussten. Ich habe 1945 aufgehört. Für mich war das ein entscheidender Abschnitt. Natürlich müsste die Anthologie weitergeführt werden, aber eben nicht von mir.
Das sind jetzt über 1000 Gedichte in dieser Anthologie enthalten, Wulf Kirsten, von 364 Dichtern. Fiel Ihnen denn dann die Auswahl schwer, also sowohl der einzelnen Dichter wie auch der Gedichte? Denn das Angebot war ja wahrscheinlich riesenhaft und man musste eine Auswahl treffen.
Das ist eine lange Geschichte. Es gibt Autoren, die ich wegen nicht zu findender Datierungen nicht aufnehmen konnte, die ich gern aufgenommen hätte, wo ich aber nicht sicher war, wann denn die Gedichte, die lange nach 1945 erschienen sind, wirklich entstanden sind. Es gab das Dilemma, dass es Lyriker gibt, die immer wieder an ihren Gedichten herumbosseln, sodass immer wieder neue Fassungen entstanden sind, was mich mitunter zu Verzweiflungsausbrüchen gebracht hat und ich gesagt habe, das kann nicht drin bleiben, das nehmen wir raus. Sie sind eben Gedichte gewesen, die sind erst nach 1945 zu Ende geschrieben worden. So etwas gibt es. Also solche Gründe. Und dann muss ich auch sagen, dass ich bei einer ganzen Reihe von Autoren schwankend war, die ich lange in der Anthologie hatte, die ich aber dann aussortiert habe, weil ich neue Lyriker gefunden habe. Und ich habe ja das Limit, was mir mein Verleger gegeben hat, schon arg überzogen.
Vielleicht sind Sie so nett und nennen doch mal ein paar der bekannteren Namen.
Auf alle Fälle mussten die Lyriker vertreten sein, die in jeder anständigen Lyrikanthologie vertreten sind. Also Nietzsche, Lilienkron und später dann natürlich George, Rilke, nur Hugo von Hofmannsthal. Nur bei den ganz berühmten Autoren kann man kaum noch etwas entdecken. Die sind wirklich ausgeforscht, bis in alle Winkel. Und mich hat es eben viel mehr gereizt, eine Mischung herzustellen von bekannten und weithin unbekannten Lyrikern und ihren Gedichten. Wobei ich auch eben mich abgesetzt habe von Anordnungen vieler Anthologien. Entweder sie sind nach dem Alphabet der Autoren gegangen oder sie haben das Geburtsjahr der Autorinnen zugrunde gelegt. Ich habe Gruppierungen zu bilden versucht, was auch seine Schwierigkeiten hat. Es gibt wichtige Autoren, zum Beispiel Karl Kraus, die in keine Gruppe gehören, die völlig für sich stehen. Die habe ich dann also irgendwo dazwischen geschoben. Aber ansonsten habe ich eben Beispiele für Naturalismus gebündelt und der Expressionismus spielt für mich eine zentrale Rolle. Der ist wie eine Anthologie in der Anthologie, in die Anthologie hinein gebaut worden. Problem ist dann wieder, wo beginnt der Expressionismus, wo hört er auf? Hm. Ist er wirklich schon 1922 zu Ende oder gibt es dann nicht noch Nachklänge? Und für mich sind eben auch die Vorläufer, die zum Expressionismus hinüberweisen, wie Else Lasker Schüler, Viktor Hadwiger oder auch Peter Hille sogar mit einigen wenigen Versuchen, die schon ins Expressionistische weisen, eben auch wichtig. Ich habe mich lange damit herumgeschlagen, wo kommt der Expressionismus her? Ist das ein Phänomen? Zunächst glaubte ich, es sei ein Phänomen, aber da lässt sich sehr vieles erklären, wie sich der Expressionismus gesetzt hat, welche Vorbilder er hatte.
Wulf Kirsten, an welche Leser haben Sie gedacht bei dieser Anthologie?
Ich habe an keine bestimmte Lesergruppe gedacht. Ich habe an Leser gedacht, die Gedichte lesen und die auch neugierig sind auf Unbekanntes. Diese Anthologie sollte das lyrische Pendant sein zu einer Erzähleranthologie, die 1981 erschienen ist im Aufbauverlag in 3 Bänden, die ich mit einem Kollegen herausgegeben habe. Das kam dann also nicht dazu und ich bin ja sehr froh gewesen, dass mich der Ammann Verlag in Zürich aufgefangen hat. Nicht nur als Herausgeber dieser Anthologie, sondern auch als Autor überhaupt. Und dass er diese Anthologie nun noch in letzter Verlagsminute gebracht hat, grenzt für mich schon an ein Wunder. Also, ich habe an anspruchsvolle Leser gedacht, keine Frage. Ich wollte eine Anthologie bringen, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Und ich war auf Entdeckungen aus. Ich wollte zeigen, wie reich die deutsche Sprache in dieser Zeit gewesen ist, in diesem Zeitabschnitt, was sich in diesem Zeitabschnitt spiegelt. Im Grunde genommen steht diese Anthologie auf einem Wort, das mir Hans Mayer eingegeben hat, bei dem ich hören durfte in Leipzig. Und das Wort heißt Opulenz, also ein etwas hochgestochenes Wort für Reichtum. Und dieser gedankliche und kulturelle, sprachliche Reichtum soll sich in dieser Anthologie spiegeln.
Wolf Kirsten, Gedichte haben ja auch immer etwas mit Tönen zu tun, mit Melodie und Klang. Und so können wir jetzt schon zu einer ersten Musik überleiten. Sie haben sich Musik gewünscht von Philipp Emanuel Bach, also vom Bach-Sohn. Da gibt es sicher einen bestimmten Grund für.
Ja, ich auf meinem täglichen Weg zur Bibliothek gehe ich an einer Tafel vorbei, hinter der sich das Haus von Vater Bach verborgen haben soll. Und Experten wissen sogar von einem noch vorhandenen, aber verschütteten Weinkeller, um den hart gerungen wird, um dessen Wiederauferstehung hart gerungen wird. Er ist jetzt zugeschüttet. Und ich habe sehr viel Bach gehört. Zum Beispiel, als ich mit Heinz Tschichowski befreundet war, hat er mir oft auf seinem Cembalo Karl Philipp Emanuel Bach zu Gehör gebracht. Also das geht weit zurück, diese spezielle Liebe. Ich kenne natürlich noch Musik von anderen Bach-Söhnen, aber der ist mir am nächsten.
Und man muss dazu ergänzen, Sie leben heute in Weimar.
Ja, das hat also mit Weimar zu tun.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute der Schriftsteller Wolf Kirsten zu Gast. Geboren wurde er 1934 in Sachsen, in Klipphausen. Genau, das liegt, Wolf Kirsten, zwischen Dresden und Meißen auf der Höhe. Wir haben über ihr jüngstes Werk gesprochen, über die Lyrikanthologie Beständig ist das leicht Verletzliche, die Anfang dieses Jahres im Ammann Verlag erschienen ist. Sie enthält um die 1000 Gedichte von 364 Dichtern aus dem Zeitraum zwischen 1880 und 1945. Kurz nach der Fertigstellung dieser Anthologie, Wolf Kirsten, haben Sie den Joachim-Ringelnatz-Preis der Stadt Cuxhaven bekommen. Und es sind ja auch einige Ringelnatz-Gedichte in Ihrer Anthologie enthalten, genauso wie Lyrik von Morgenstern. Insgesamt spielt aber die komische Lyrik in diesem Band eine ganz geringe Rolle. So heitere Lyrik, Lyrik als Witz, als Spiel, als Spaß, als Unterhaltung. Ist das weniger Ihre Sache?
Wenn diese witzigen Gedichte sehr gehaltvoll sind, dann habe ich sie aufgenommen. Es sind auch dadaistische Gedichte drin. Ich schätze Kurt Schwitter sehr. Da gibt es wunderbare Gedichte von ihm in dadaistischer Manier. Aber ich konnte dann den Dadaismus nicht in voller Breite ausfahren. Und es sind sehr viele Autoren vertreten, die gewissermaßen in den 20er Jahren für Kabaretts geschrieben haben. Und da habe ich doch eine ganze Reihe aufgenommen. Nicht nur Ringelnatz und Morgenstern geht ja weiter zurück und gehört da nicht ins Kabarett. Tucholsky und Erich Kästner. Also da denke ich, ist eine ganze Reihe vertreten. Aber ich wollte keine Spaßanthologie bieten.
Das ist klar.
Insofern ist das nur ein Komplex in meiner Anthologie. Und zwischendurch gibt es aber auch Lyriker, die doch sehr viel Ironie aufgebracht haben in ihren Gedichten. Bei Ringelnatz zum Beispiel habe ich Wert gelegt auf den späten Ringelnatz, auf den, der zwischen 30 und 33 sehr ernsthafte Gedichte geschrieben hat, der am Ende seines Lebens aus politischen Gründen sehr nachdenklich wurde, ohne dass er je ein politischer Dichter war. Also er hat sich da im Gegensatz etwa zu Tucholsky und Kästner sehr zurückgehalten.
Aber reden wir doch mal über Ihre eigenen Gedichte, Wolf Kirsten. Ich nenne zuerst mal ein paar Titel Ihrer Gedichtbände. Satzanfang, Veilchenzeit, Stimmenschotter, Wetterwinkel. Für Goethe waren Gedichte, hat er mal gesagt, gemalte Fensterscheiben. Was sind Gedichte für Sie, Wolf Kirsten?
Gedichte sind immer Bruchstücke meiner Autobiografie. Ich habe sehr früh mich auf ein Gelände zurückgezogen, in dem ich mich genau auskenne, Ich habe mich auf eine Welt konzentriert, aus der ich stamme, in der ich mich bewegt habe, über die ich mitreden kann. Und das sind eben fast immer direkt oder nur scheinbar direkt autobiografische Entäußerungen. Ja, ich habe auch eine ganze Reihe Porträtgedichte geschrieben, meistens auf Schriftsteller, aber nicht nur, auch auf bildende Künstler oder auf unbekannte Personen aus meiner Lebenswelt.
Landschaft und Natur spielt in Ihren Gedichten auch eine Rolle?
Ja, vorwiegend Landschaft. Für mich ist Natur, soweit es die überhaupt noch gibt, ein viel umfassenderer Begriff. Also bei mir spielt eben eine wichtige Rolle, dass meine Landschaft sozial determiniert ist und ich muss auch etwas über die Geschichte dieser Landschaft wissen und sagen können. Blanke Landschaft, von der ich nichts weiß, wo ich nur ein paar Bäume sehe oder einen Flusslauf, das reizt mich nicht so sehr. Es gibt hin und wieder so ein Gedicht, wo man einen Schauplatz nicht erkennt, aber meistens sind die Schauplätze meiner Gedichte kenntlich gemacht.
Also reine Naturlyrik im Sinne einer Beschreibung eines idyllischen Tales, eines herrlichen Baumes, wäre Ihre Sache, Wolf Kirsten, nicht?
Ich habe so angefangen und ich glaubte, dass ich da etwas zu bestellen hätte, aber ich bin sehr früh davon abgewichen. Und da waren eben Vorbilder wie Peter Huchel und Johannes Poprowski für mich sehr wichtig. Später dann eben auch Annette von Droste-Hülshoff, die ich für die Erfinderin der Landschaftslyrik im deutschen Bereich halte. Die haben mich dann viel stärker geprägt und denen habe ich dann viel mehr zu danken. Und es hat dann eben damit zu tun, dass ich versucht habe, mich einzugrenzen und nicht über alles und jedes schreiben zu müssen. So bin ich eben auch gar nicht erst auf die Idee gekommen, den Bitterfelder Weg zu beschreiten. Obwohl ich auch in der Industrie gearbeitet habe, arbeiten musste und auf dem Bau gewesen bin, gibt es auch ein Gedicht, aber das ist dann auch Autobiografie und nicht etwa einer Modewelle zu schulden oder zu danken.
Das heißt, in Ihrer Lyrik bedeutet Landschaft oder spiegelt Landschaft Politisches oder auch Gesellschaftliches, also der Zustand der Landschaft? Was ist Landschaft mehr als Natur?
Also Landschaft ist bis auf ganz geringe Relikte bearbeitete Natur, geformte Natur, die ursprüngliche Natur gibt es so gut wie nicht mehr, nur in ganz wenigen Reservaten. Die muss heute unter Schutz gestellt werden und für mich hat die im Grunde nur noch Vorzeigecharakter für Reservate. Die Zivilisation ist so weit vorangeschritten, dass immer mehr Natur zerstört wird und verlandschaftet wird. Ich meine jetzt nicht mal so sehr in agrarische Gefilde umgeformt werden muss. Das Thema ist weitgehend ausgeschöpft. Es geht jetzt eher wieder zurück, dass Wiesen wieder verwalten oder ehemalige Ackerflächen nicht mehr benutzt werden und wieder Wald werden. Aber die Zivilisation, die Gewerbegebiete, die vor allen Dingen im Osten nach 1990 entstanden sind, entlang der Autobahnstrecken, die haben so viel Land gefressen und fressen immer mehr. Auch die ökologischen Probleme, die es gibt, die es in der DDR gegeben hat, die es aber sehr wohl auch jetzt gibt, die haben mich also sehr stark beschäftigt. Also insofern gesellschaftliche Probleme, die ich in der Landschaft sehe und bis hin auch zu politischen Problemen. Aber für mich ist das Gesellschaftliche umfassender.
Dann kommt jetzt die Gretchenfrage an den in Weimar lebenden Schriftsteller. Wie halten Sie es mit Goethe, Wolf Kirsten?
Ich versuche mich mit Goethe nicht zu vergleichen. Und ich wohne zwar in Weimar, aber ich lebe ja in einem viel stärker in Gefilden, die außerhalb von Weimar liegen. Und ich weiß Goethe sehr wohl zu schätzen, aber ich überlasse das den vielen anderen, die sich mit Goethe von Berufswegen beschäftigen. Und ich habe mich dann auf andere Vorbilder kapriziert. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel die Droste genannt oder Christian Wagner, Brokes hätte ich nennen müssen und andere. Die Lyriker des 17. Jahrhunderts sind mir sehr wichtig, weil sie sehr sprachmächtig sind.
Wie sieht es mit E.T.A. Hoffmann aus? Denn Sie haben sich ja die nächste Musik, Wulf Kirsten, von E.T.A. Hoffmann gewünscht.
Ja, da habe ich also sehr starken Nachholbedarf. Ich war vor einigen Wochen mit meiner Frau einige Tage in Bamberg und habe mich dort mit E.T.A. Hoffmann beschäftigt, in dem winzigen Museum. Und diese Biografie, die ich dort gelesen habe und auch seither gelesen habe, die hat mich sehr nachdenklich gemacht, dass ich da also viel zu wenig von ihm gelesen habe. Als Kind habe ich schon und Jugendlicher habe ich schon gelesen, aber dann jahrzehntelang überhaupt nicht mehr. Und E.T.A. Hoffmann selbst hat sich ja in erster Linie für einen begnadeten Komponisten und Musikus gehalten und gar nicht so sehr für einen berühmten Schriftsteller, als der er überlebt hat und heute im Bewusstsein ist. Und insofern auch diese Beziehung. Und ich finde, in seiner tragischen Biografie ist so viel Gegenwärtiges, wo er mit seiner Umwelt unzufrieden war als kreativer Geist, was er gerade an Spießbürgerlichkeit erlebt und erlitten hat und wie er gedemütigt worden ist. Das hat mich alles sehr nachdenklich gemacht und sehr für ihn eingenommen.
Und wir hören jetzt von E.T.A. Hoffmann aus seinem Quintett für Harfe in C-Moll den ersten Satz, Allegro moderato. Wir hörten den Anfang des ersten Satzes des Harfenquintetts von E.T.A. Hoffmann, ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast, dem Schriftsteller Wulf Kirsten. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wulf Kirsten, Sie sagten eben selber, bedeutsam sei Ihre Biografie für Ihre Gedichte. Geboren wurden Sie 1934 in Klipphausen in Sachsen, das heißt, Sie sind heute 76 Jahre alt. Ein Jahr vor Ihrer Geburt hat Hitler die Macht übernommen. Sie hatten 4 Geschwister, waren ein sogenanntes Häuslerskind. Und von dieser sächsischen Kindheit, Dorfkindheit, erzählen Sie ja ausführlich in Ihrem Prosaband Die Prinzessinnen im Krautgarten. Das klingt eigentlich, dieser Titel, nach einer märchenhaften Kindheit.
Ja, das ist wohl wahr. Nur ich habe das Märchenhafte damals nicht erlebt und nicht begriffen. Das ist ja alles Zugabe aus späterer Zeit. Rückblicke sind das.
Interpretationen.
Ja, Interpretationen. Und es ist so gewesen, dass Grauenhaftes, was der Krieg mit sich brachte, und eine idyllische Dorfkindheit haarscharf nebeneinander standen.
Ist das schwierig gewesen, über diese Kindheit zu schreiben? Also schwieriger als über etwas anderes?
Glaube ich nicht, weil das meine stärksten Eindrücke sind, die ich überhaupt habe, sind diese Kindheitsjahre. Bei mir nun kulminierend im Jahr 45, Kriegsende und Nachkriegswehen und Nachkriegselend. Das sind die stärksten Eindrücke in meiner Biografie. Auf dieses Kriegsende läuft im Grunde erstmal alles hinaus. Es gibt zwar Erinnerungen, die gehen bis in die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg zurück, vielleicht bis ins Jahr 38. Aber die stärksten Eindrücke beginnen dann, als noch nicht 10-Jähriger gezwungen wurde, in das Jungvolk einzutreten. Meine Mutter gezwungen wurde, mir eine Pimpfuniform zu beschaffen von einem Älteren, der schon in den Krieg geschickt wurde, den er nicht überlebt hat. Und von dem hieß es dann, er hätte beim Rückzug nicht so schnell laufen können und sei von der russischen Panzerwalze überrollt worden. Und so entstand in meiner naiven Kindheitsvorstellung der Gedanke, um Gottes Willen bloß nicht Soldat werden müssen, du kannst ja nicht so schnell laufen. Also in meiner Vorstellung musste ein Soldat in erster Linie besonders schnell laufen können, um sich rückwärts konzentrieren zu können, wie es damals im Militärjargon hieß.
Sie sind dann in Meißen auf die Oberschule gegangen
kurze Zeit und habe das abgebrochen.
Dann eine kaufmännische Lehre gemacht. Sie haben als Buchhalter gearbeitet, als Sachbearbeiter, als Bauarbeiter. Dann wurden Sie auf die Arbeiter- und Bauernfakultät nach Leipzig delegiert und haben dort Deutsch und Russisch studiert. Nächste Lebensstationen waren dann Lehrerberuf, Referent für Bauwesen, Lektor, also eine große Menge sehr verschiedenartiger Einsatzbereiche. Aber wie kam es dann zum Schreiben?
Die mir Lebensstoff geboten haben in Hülle und Fülle. Aber das eigentliche Leben begann dann erst in Weimar 65, als ich mich selbst verwirklichen konnte in dem Beruf als Verlagslektor. Meine eigentliche Schreibzeit begann erst 1964, obwohl ich schon sehr viel gelesen hatte, dank der Möglichkeiten, die Leipzig bot. In Leipzig befindet sich nach wie vor die Deutsche Bücherei und ich habe dort im Grunde genommen ein zweites Studium absolviert. Nicht heimlich, aber inoffiziell, das im Lehrplan natürlich nicht vorgesehen war. So bin ich mit einem immensen Fundus an deutschen Gedichten ausgestattet worden. Also ich habe mir das angelesen, erlesen, was die Deutsche Bücherei in Leipzig zu bieten hatte. Auch bundesdeutsche Nachkriegslyrik gab es dort in Hülle und Fülle.
Sie haben ja in der Zeit auch viele Reisen gemacht, Wolf Kirsten, nach Rumänien, in die Sowjetunion, in die Tschechoslowakei und auch nach Westeuropa. Wie kam es denn, dass man Sie hat reisen lassen?
So hundertprozentig weiß ich das nicht. Also es hat eine ganze Weile gedauert, ehe ich das erste Mal für wert befunden wurde, ins feindliche Ausland gelassen zu werden. Das war 1977. Soviel ich weiß, hat Stefan Hermlin für mich gebürgt. Und das war aber zu einer Zeit, als sehr viele, relativ viele Schriftsteller der DDR schon unentwegt reisen durften. Viel schwieriger war es, nach West-Berlin zu gelangen. Das war wieder ein Spezialfall. Vor allen Dingen, wenn da noch drin stand, wer mich da eingeladen hatte und wer mich dort vorstellen will, zum Beispiel Hans-Christoph Buch, also da war es sofort aus. Das wurde nicht genehmigt. Und es sind auch etliche Reisen nicht genehmigt worden. Es waren immer Gnadenerweise. Und es musste ein Vierteljahr vor Reiseantritt alles klar sein.
Und wo standen Sie selber politisch? Es sind ja nun viele Ihrer Kollegen aus der DDR rausgegangen, haben sie verlassen, freiwillig, unfreiwillig. Sie sind geblieben?
So ist es. Auch unter schwierigsten Bedingungen. Aber es hätte schon durchaus sein können, dass ich mit meiner Familie gezwungen gewesen wäre, die DDR zu verlassen. Wir sind geblieben. Meiner Ansicht nach war das Gelände, in dem ich gewohnt habe, wesentlich älter als die DDR. Und ich habe das in größeren Zusammenhängen gesehen. Es hat ganz sicher auch was mit meiner Bodenhaftung zu tun, mit meiner Herkunft aus bäuerlichen Verhältnissen, mit der Landschaftsbindung. Hat es ganz sicher zu tun gehabt.
Haben Sie, Wolf Kirsten, denn Ihre Lyrik auch immer ein Stück verstanden als Widerstand?
Nein, ich war kritisch eingestellt, das ja, aber Widerstand habe ich nicht geglaubt. Ich habe darauf gesetzt, auch als es dann mit der DDR immer kritischer wurde, auf Verbesserungen, auf menschliche Erleichterungen. Ein Untergang der DDR war für mich unvorstellbar, auch wenn ich dieser Doktrin nie angehört habe. Ich war nie Marxist, war das wie für fast alle anderen Menschen, die ich kannte und noch kenne, nicht vorgesehen, dass die DDR sich selbst abschafft.
Und was hat die Wende dann für Sie bedeutet?
Dass ich mich einreihen muss, dass ich in der Bürgerbewegung war und da mitgemacht habe. Das hätte ich besonders feig gefunden, wenn ich als Parteiloser und nicht Marxist mich da nicht eingebracht hätte. Und für mich war das ein revolutionäres Ereignis und ich kannte natürlich deutsche Geschichte, 1848, 1918, wie diese Revolution auch immer ausgegangen sind, war das auf alle Fälle ein revolutionäres Ereignis, auch wenn das von vielen noch so klugen Historikern bestritten werden mag.
Ja, damit sind wir schon bei einer dritten Musik, Wolf Kirsten. Und Sie haben sich Karl Maria von Weber gewünscht, ausdrücklich etwas mit Horn, aber ausdrücklich nicht aus dem Freischütz. Warum ja. das?
Ja, da wollte ich wieder einen Weber, der nicht so bekannt ist von Webers. Jeder kennt den Freischütz, ich natürlich auch. Und ich habe ein Gedicht auf Karl Maria von Weber geschrieben, nachdem ich in Hosterwitz bei Dresden in seinem Sommerhaus war. Das liegt viele Jahre zurück. Die Beschäftigung mit Weber hat mich damals so angeregt, und ein Gedicht auf ihn zu schreiben. Er hat Bassetthörner wieder zum Klingen gebracht, wie die Fachleute wissen. Und so kam ich darauf, mir Karl Maria von Weber zu wünschen.
Der Schriftsteller Wolf Kirsten ist heute Doppelkopf-Studiogast in HR2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Eines ihrer bekanntesten Gedichte, Wolf Kirsten, heißt Stimmenschotter. Das ist ein sehr eindrückliches Bild, finde ich. Da ist Kaputtes drin, Zerschlagenes. Es sind aber auch Stimmen drin. Wie entsteht so ein Bild?
Wie entsteht so ein Bild? Ich protokolliere ja oft Gedichte, wobei sich meine Protokolle natürlich von Polizeiprotokollen etwas abheben. Ich beschreibe in dem Gedicht im Grunde genommen eine Fahrt durch Siebenbürgen von Kronstadt nach Hermannstadt am Alt entlang, rumänisch Oltul.
Das ist ein Fluss?
Ja, ein Fluss. Und ich sehe vom Zug aus das ganze Elend, wie kaum noch Wasser fließt in dem Fluss und wie die Steine sich reiben und wie der Stimmenschotter entsteht. Und ein Freund hat mir dann geschrieben, ja, er kennt sowas vom Rhein auch, wie die Steine am Grund miteinander eine Sprache entwickeln, also metaphorisch gesehen. Und das ist der Grundeinfall gewesen, diese Armseligkeit, dass sie kein Benzin hatten, um die Felder abzuernten, dass sie Kartoffeln auf einen Haufen geworfen haben, keine Säcke hatten und nichts. Also diese Armutei und dass die Bauern, die neben uns im Zug saßen, Brot mitbrachten aus der Stadt, weil sie auf ihrem Dorf kein Brot hatten. Und in der DDR gab es keine Brotarmut.
Es wurde nicht gehungert.
Qualitätsfragen, ja. Also in dem Sinne nicht. Aber gut, es hätte mehr Gemüse geben können und es hätte dieses und jenes geben können, was es nicht gab. Von Bananen jetzt mal nicht zu reden. Aber diese Armutei und dann die Angst, wenn der Kondukator Ceausescu über Land fliegt, immer zwei Hubschrauber, damit ja keiner wusste, in welchen er saß. Und dann die Angst, er durfte nicht sehen, dass die Kartoffeln auf dem Feld gehäuft wurden und nicht abgefahren werden konnten, weil es keine Fahrzeuge gab und zu wenig Pferdegespanne. Und dann hat man ganz schnell mit Händen diese Kartoffelhaufen wieder auseinandergeworfen. Und solche idiotischen Dinge. Und ich kann diese noch viel mehr absurde Sachen erzählen, dass zum Beispiel Genossen, die angeblich dem Kondukator zu wenig Beifall geklatscht hatten, wenn er eine Rede gehalten hat, wurden zur Strafe am Wochenende aufs Maisfeld geschickt, um Maiskolben zu brechen. Weil sie zu wenig Beifall, und so könnte ich fortsetzen. Dieses Elend hat mich zu dem Gedicht.
Zu diesem Gedicht und auch zu diesem Titel.
Und ich bin zur Hotjagd gefahren.
Ja, ja. Entsteht so ein Gedicht schnell oder wird das immer wieder neu überarbeitet?
Der Gedanke entsteht schnell, aber die Überarbeitung, das Klanggebilde, was ein Gedicht für mich bilden muss, da wird dann sehr viel investiert. Das kann manchmal sehr lange gehen, von Fassung zu Fassung. Und das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, wie viel Fassung es gegeben hat, Aber die Idee zu dem Gedicht, die ist dann
die
ganz
ist da, wie so ein blitzartiger Einfall.
Da war einfach das Bild da. Ja. Ich bin ja einer, der in Bildern, der meistens ein Bild hat und steige dann aus dem Bild aus. Ich bin sehr stark von bildender Kunst beeinflusst.
Um mal auf etwas ganz Praktisches zu kommen, Wolf Kirsten, warum schreiben Sie alle Wörter klein, auch die Zeilen, die Strophenanfänge? Hat das was mit Gleichberechtigung zu tun?
Ja, also ich würde es heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Da gibt es ja immer wieder Gespräche. Ich muss gestehen, dass ich von sehr früh an von Stefan George beeinflusst war. Und ich halte Stefan George für einen ganz großen Spracherneuerer. Der hat der Poesie eine neue Sprache gegeben. Das wäre nun wieder ein abendfüllendes Programm, darüber weiter auszuführen. Er hat in 10 Jahren, als er aus Paris zurückkam von Mallarmé, die Sprache erneuert. Was die Expressionisten dann daraus gemacht haben, das ist wieder eine andere Sache. Und ich habe davon auch profitiert. Und die Kleinschreibung geht auf ihn zurück. Später habe ich während des Studiums in Leipzig vermittelt bekommen, und das war für mich ganz elementar, die wichtigste Wortart, die die Deutschen haben, ist das Verb. Ich habe dann begonnen, mit Verben zu arbeiten. Und am allerwichtigsten im Gedicht sind die Verben der Bewegung. Das predige ich auch, wenn ich mit Lyrikern arbeite als Mentor und sie berate. Das geht also auf meine Wertschätzung des Verbs zurück. Mhm. Und ich wäre schon für eine Rechtschreibreform gewesen, wenn die Großschreibung abgeschafft worden wäre.
Wie schreiben Sie denn, Wolf Kirsten? Ich stelle mir vor, ein Gedicht muss langsam entstehen, konzentriert vielleicht auf den Schreibvorgang selber auch. Schreiben Sie mit der Hand oder mit dem Computer?
Weder noch mit einer elektrischen Schreibmaschine.
Das gibt es auch noch, ja.
Ja, und ich schreibe fast immer in die Schreibmaschine. Es gibt Skizzen mit Hand, aber das ist noch kein Gedicht. Das sind also Einfälle, wo ich was skizziere und daraus entwickle ich das Gedicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass mir das Gedicht ja so blank einfällt und dann wird es hingeschrieben und dann, das schließt nicht aus, dass ich es dann hinterher überarbeiten muss, also in ein Klanggebilde versetzen muss.
Ihr Freund Rainer Kunze hat seinem Gedichtband Lindennacht ein Zitat zum Alter vorausgestellt. Das lautet: Wenn du langsam gehst, holst du ihn schließlich ein, den alten Mann, der du bist, und seinen Schatten. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild. Langsam gehend holt man sich selber ein. Haben Sie, Wolf Kirsten, sich inzwischen eingeholt?
Ich bin leider dabei. Seit einem Jahr merke ich, dass ich nicht mehr so gut gehen kann. Ich war früher ein leidenschaftlicher, ausgiebiger Tageswanderer. Und das geht nun nicht mehr. Ich musste mich damit abfinden, dass es nur noch kleinere Strecken möglich sind.
Ich glaube aber, dass Rainer Kunze auch etwas anderes gemeint hat. Ich glaube, er hat auch den inneren Gang zu sich selbst gemeint.
Ja, das ist ja ein Work in Progress. Also der vollzieht sich ja nun von Anfang an, dieses in sich hineingehen und in sich hineinhorchen und sich ausforschen, um herauszubekommen, wer man wirklich selbst ist. Das ist ein ganz langwieriger Prozess. Viele Menschen schaffen das überhaupt nicht, sich selbst auszuforschen. Ich denke, das meint Rainer Kunze auch. Ich habe jetzt an das Altwerden gedacht. Und wir sind ja fast gleichaltrig. Er ist mir ein Jahr voraus.
Eine letzte Frage. Brückengang heißt ein Band mit Essays und Reden, der zu Ihrem 75. Geburtstag erschienen ist. Das Leben, ein Brückengang? Von wo nach wo?
Immer Aufbruch zu neuen Ufern, um zum neuen Ufer zu gelangen. Ja, die Metapher Brückengang ist entstanden, weil ich ja oft Rede und Antwort stehen muss, vor allen Dingen, wenn ich vor jungen Leuten lese, etwa in Schulen. Und dann müsste ich denen vermitteln können, über welch lange Brücke ich gegangen bin. Das heißt, was ich alles aufgenommen habe an Lyrik, die mich beeinflusst hat. Es gibt ja auch viele Gedichte, die an mir abgeglitscht sind. Aber nur mal die wichtigen Einflüsse nennen. Und das kann man in einer Stunde ja nicht schaffen. Und das meine ich mit Brückengang. Bei mir ist es eben nicht nur Lyrik in deutscher Sprache, sondern es sind vor allen Dingen Tschechen, Polen, Franzosen, Südamerikaner, US-Amerikaner, E. Charlie Masters ganz stark und so viele andere Einflüsse, die ich, Rumänen, Konstantin Kavafis, ein Neugrieche und so weiter. Also das ist ein enges Geflecht von weltliterarischen Einflüssen, Aufnahmen, natürlich immer in Übersetzungen. Russisch nicht zu vergessen.
Russische, also man könnte Poesie sagen, nicht. Ein Strom von Gedichten, von Lyrik, über den diese Brücke eben hinüber führt.
Ja, so ist das gemeint.
Ja, dann hören wir jetzt eine letzte Musik. Und Sie haben sich Hummel gewünscht zum Schluss.
Ja, auch wieder einer, der mir zu sehr im Schatten steht. Er stammt aus Bratislava, Hauptstadt der Slowakei, und hat aber wichtige Teile und die meiste Zeit seines Lebens in Weimar verbracht. In Weimar steht er völlig im Schatten, aber wer steht in Weimar nicht im Schatten von Goethe? Und er hat zwar da auch ein Denkmal und eine Straße, aber so richtig im Bewusstsein ist er in Weimar nicht. Da hat jetzt Bach, gibt es Vorstöße, Bach stärker ins Bewusstsein zu heben. Hummel hat es noch nicht geschafft. Und ich bin immer einer, der eben auch die weniger Bekannten mitnehmen möchte. Und außerdem finde ich, was ich von Hummel gehört habe, hörenswert und bewahrenswert.
Ja, bevor wir Johann Nepomuk Hummel hören, das ist ein Auszug aus dem dritten Satz seines Trompetenkonzerts. Ihnen, Wolf Kirsten, einen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie und für Ihre Arbeit und eine gute Rückkehr nach Hause, nach Weimar.
Danke.
Doppelkopf-Gastgeberin in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.